Gut gekümmert, Ihr KKH-Podcast rund ums Thema Pflege.
Wie schön, dass Sie uns zuhören. Ganz herzlich willkommen zum Podcast der Pflegekasse der KKH und FAMPLUS. Ja, Demenz mit anderen Augen sehen, das ist heute das Thema. Wir wollen drüber sprechen, wir wollen drüber philosophieren. Und wir gucken auf das Thema mit den Augen von Thorsten Lücke, Pflegeberater bei der Pflegekasse der KKH. Herzlich willkommen, Herr Lücke.
Hallo, schönen guten Tag.
Schön, dass Sie da sind. Und wir schauen auch mit den Augen eines Demenzberaters und Humortherapeuten auf diese Krankheit. Herzlich willkommen auch an Sie, Markus Proske.
Hallo, alles schön, hier zu sein.
Ja, und auch ich tauche, ja, man kann sagen, mit Augen, Ohren und mit ganz viel Herz in dieses Thema ein. Ich bin Denise Knorrer-Haarstrick und die Herren, ich kann sagen, ich freue mich sehr drauf. Was wollen wir damit? Ja, wir wollen eigentlich Ihnen als pflegende Angehörige Tipps geben zu Ihrer Entlastung, zur Antragstellung und auch Tipps für den Umgang mit Demenzerkrankten. Wie weit kann man da Humor einbringen? Wie weit sollte man Humor einbringen? Und wir werden auch über Dinge sprechen, die Herren, die wir jetzt noch gar nicht wissen, weil wir sie gar nicht geplant haben. Und ich würde sagen, wir lassen uns und Sie lassen sich einfach überraschen. So, ich muss zugeben, als ich mich auf diesen Podcast vorbereitet habe und über Demenz einiges gelesen habe, weil persönlich habe ich keine Erfahrung mit Demenz, habe ich gelesen, es ist eine der häufigsten Erkrankungen im Alter. Allein in Deutschland leben etwa 1,6 Millionen Demenzerkrankte. Wissen Sie, was das Erste war, was ich gedacht habe? Ich dachte, ups, es könnte dich ja auch treffen. Also mich ganz persönlich und habe mir die Frage gestellt, gibt es Risikofaktoren? Herr Proske, Herr Lücke, wer ist da im Moment der Experte, wer mir das am besten beantworten kann?
Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Zahlen, die Sie so gelesen haben, richtig sind. Mhm. Ich habe letztens erst ganz neue Zahlen angelesen und zwar war selber sehr erstaunt, dass durchschnittlich unter 65-Jährige in Deutschland eine 0,1%ige Chance haben, an Demenz zu erkranken. Mhm. Interessant, über 65 bis dann letzten Endes zum Tode sind es tatsächlich nur 10%. Und wenn Sie alle 80-Jährigen nehmen, durchschnittlich alle 80-Jährigen, dann werden Sie auch erstaunt sein, auch wiederum nur 10% an Demenzerkrankte. Und richtig heftig, in Anführungszeichen, wird es dann erst nach 80. Also wenn Sie glauben, Sie müssen 90 Jahre alt werden, dann haben Sie theoretisch, so sagt die Statistik und die Werte, eine 43-prozentige Chance, an Demenz zu erkranken. Und das heißt also, erst wenn Sie sehr, sehr alt werden, ist die Chance wirklich hoch, dass sie an Demenz erkranken. Und da war ich also sehr erstaunt eigentlich.
Ja, absolut. Also das hätte ich jetzt auch anders empfunden bei den Zahlen, die ich gelesen habe. Dennoch, wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt noch fit, ich möchte aktiv was dagegen tun, gibt es die Möglichkeit, jetzt schon vorzubeugen? Was kann ich machen? Was muss ich trainieren?
Es ist ein schwieriges Thema, weil Maßnahmen, um eine dementielle Erkrankung auszuschließen, gibt es bisher nicht. Sind halt einfach typische Dinge, die typischen Risikofaktoren, Alkoholkonsum, Übergewicht, Rauchen, solche Dinge spielen da mit rein. Man sollte sportlich aktiv sein, das kann es ein Stück weit vielleicht verhindern. Weitere Risikofaktoren sind natürlich Schädel-Hirn-Verletzungen, die halt auch zu einer Alzheimer-Erkrankung führen können, oder auch Depressionen, die da mit reinspielen.
Herr Proske, ich würde gerne, ja.
Da möchte ich gerade was erzählen, und zwar, ja, weil wir gerade sportlich gesagt haben, Sie haben vollkommen recht, Herr Lücke, und das sehe ich auch so. Und da hat ein Hochbetagter letztens einen sehr netten Ausdruck gesagt oder eben formuliert, ich turne bis zur Urne. Ich glaube, das kann man wirklich gut mitgeben, bleiben Sie aktiv und turnen Sie, ja, solange es geht.
Aber Herr Proske, schön, auf dass Sie diesen, ich sag's mal, schwarzen oder Galgenhumor direkt ansprechen, um kurz zu erklären, was Sie tun, wer Sie eigentlich sind und warum Sie das alles machen. Ich habe mir ein YouTube, also nicht nur ein YouTube-Video von Ihnen angeguckt, ganz, ganz viele. Und Ihre Arbeit als Humortherapeut fängt ja eigentlich damit an, bevor Sie so ein Seniorenheim betreten, dass Sie sich umziehen. Und Sie haben aus Ihrer Tasche Kleidung geholt, eine Hose, Hosenträger, ein Hemd und Sie sagen, ja, das ist halt von Verstorbenen, so ist eben das Leben. Erzählen Sie mal so ein bisschen.
Ja, dass man sich das vorstellen kann, also ich bin kein Clown, so verstehe ich mich auch nicht, sondern ich bin ein Begleiter dieser Menschen in einer besonderen Lebenssituation. Ja, und diese Kleidung letzten Endes verwende ich aus verschiedenen Gründen. Zum einen möchte ich mich abgrenzen, also im Umziehen versuche ich mich abzugrenzen und mir selber klarzumachen, jetzt bin ich in der Arbeit, dass ich das Private nicht reinhole und danach natürlich auch wieder beim Umziehen. Und gleichzeitig sind es schöne Hosen und Hosen, die man vielleicht selber heute so nicht unbedingt tragen würde. Da ist zum Beispiel eine Chesterhose dabei. Die wenigsten werden wissen, was eine Chesterhose ist. Das ist eine Korthose. Und hochbetagte Damen und Herren, die kennen die sehr gut. Und die eine sagt letztens, boah, die Hose macht aber schlankes Bein. Ja, und so gelingt es mir, einen bestimmten Wiedererkennungswert auch zu generieren, der oftmals sehr wichtig ist. Und Sie haben vielleicht gesehen in dem Video, ich habe auch einen Koffer dabei. Ich bin eigentlich der Mann mit dem Koffer.
Aber das, was Sie da machen, also Sie haben ja irgendeine Form von Therapie ja, studiert beziehungsweise gelernt. Aber das, was Sie da machen, das kann man nicht lernen, finde ich. Also wenn man Sie bei der Arbeit sieht, Sie treffen ja den Nerv dieser alten Menschen. Sie treffen ja, zum Beispiel, wenn ich das eine Beispiel nehmen darf, ich hatte es mir kurz notiert, und zwar eine 100-jährige Dame, auch schwer an Demenz erkrankt. Und die Pflegerin in dieser Einrichtung, sie führt sie zu dieser Dame und sagt zu ihnen, die kriegst du auf gar keinen Fall geknackt. Also das ist ne, ganz, ganz schwer, die knackst du nicht. Und was haben sie geschafft? Sie konnten noch kein Vertrauen zu ihr aufbauen, sie kannten sich nicht. Das Resultat war, sie haben sie geknackt, sie haben versaute Witze mit ihr erzählt. Sie ist total auf ihre Augen abgefahren, auf ihre braunen Augen, und sie hatten sie im Sack. Das kann man nicht lernen, Herr Proske.
Ja, bin ich bei Ihnen, das kann man nicht lernen, und ich muss zugeben, ich habe keine therapeutische Ausbildung. Ich bin also tatsächlich ein Quereinsteiger, und ich würde meinen, ich habe die allerbesten Lehrherren gehabt, die man haben kann. Das sind nämlich die Betroffenen selber, und die geben Ihnen sehr unmittelbar Feedback und geben Ihnen zu verstehen, ob Sie es gut machen oder nicht. Und da kann man dann richtig gut lernen. Also insofern, wie mache ich das? Ich glaube, eins der wichtigsten, allerwichtigsten Werkzeuge, die man braucht im Umgang mit an demenzerkrankten Menschen, ist tiefes Interesse. Man muss ein tiefes Interesse an diesen Menschen haben, und dieses Interesse spüren sie natürlich. Und da ist schon mal der erste Zugang gelegt, um eine gute Beziehung aufzubauen.
Herr Lücke, mir ist aufgefallen, wenn ich die Arbeit mir von Herrn Proske angeschaut habe, dass es meist Frauen sind, mit denen Herr Proske zu tun hat. Liegt es daran, dass meistens Frauen auch an Demenz erkranken?
Also
oder war es einfach Zufall jetzt?
Ja, schwierig zu sagen. Also ich habe tatsächlich auch bei mir in der Betreuung, in der Pflegeberatung mehr Frauen oder mehr pflegebedürftige Frauen als Männer, das muss ich auch zugeben. Woran das liegt? Gute Frage. Kann ich Ihnen ad hoc gar nicht beantworten.
Herr Proske, können Sie da irgendwie was zu sagen?
Also ich glaube nicht unbedingt, dass es Frauen per se mehr sind, sondern Frauen werden einfach älter. Das zeigt ja die Statistik, dass Frauen älter werden, und aufgrund dieses höheren Alters scheint so, dass man öfter die Damen dann wahrnimmt und vielleicht auch tatsächlich an Demenz erkrankt sind. Das ist das eine. Und Sie haben vollkommen recht. Also ich kann es auch nicht immer greifen. In den Pflege- und Alteneinrichtungen sind hauptsächlich Damen, die dort leben noch oftmals. Da habe ich das so eine lustige Anekdote.
Ja, gerne, her damit.
Immer lachen. Ja, weil, ja, hat der Dame letztens zu mir gesagt, ja, mein Mann ist jetzt verstorben und jetzt machen wir noch einen schönen Lebensabend. Und so ist es auch, sie pflegen in einem großen Maß ihren Mann, und ja, der verstirbt dann irgendwann und sie bleiben übrig. Sie halten wirklich lang durch und sie bleiben dann übrig. Das ist tatsächlich oft festzustellen.
Herr Lücke, ist es tatsächlich so, also dass Frauen eher die Pflegenden sind, auch die Männer länger zu Hause behalten? Wen haben Sie in der Pflegeberatung? Also sind mehr Frauen, die Sie beraten, oder mehr Männer?
Es sind auf jeden Fall mehr Frauen, weil sich oftmals, also ich spreche ja zumeist mit Angehörigen, und es sind meist die Töchter, die sich kümmern. Und ich kann Herrn Proske da auch nur zustimmen. Frauen werden älter. Und wir hatten ja gerade auch gesagt, mit zunehmendem Alter steigt natürlich auch das Risiko an einer Demenz zu erkranken.
Wie ist denn das eigentlich? Diese Pflegekasse der KKH stellt diese Pflegeberatung zur Verfügung. Ja, wann geht man denn diesen Schritt und ruft bei Ihnen an? Also in welchem Stadium treten die Angehörigen auf Sie zu? Ich will gleich noch auf was anderes hinaus, aber vielleicht erst mal kurz in die Richtung.
Oft ist es so, dass es entweder bei der Antragstellung auf Pflegeleistung passiert, dass man dann erstmal spricht und auch vorstellt, was die Pflegeberatung leistet als Ansprechpartner zu allen Fragen, was Pflege- und Krankenkassenrecht, sage ich mal, betrifft. Und andererseits gibt es dann auch solche Leute, die sich erst dann melden, ja, wenn sie einfach nicht mehr weiter wissen, wenn sie sich überlastet fühlen, wenn sie sich überfordert fühlen, wenn sie einfach keinen Weg mehr sehen, wie sie es handeln sollen.
Genau, Entlastungsmöglichkeiten, das eben auch ein
Genau.
großes Thema, worüber wir gleich noch sprechen wollen. Und da kommen wir eben genau auf meine Frage, weil ich habe auch gelesen, es ist wichtig, eine Demenz frühzeitig zu erkennen. Warum? Das besprechen wir auch gleich noch. Aber ich stelle es mir wahnsinnig schwer vor. Ich habe auch Eltern, die sind Mitte 70. Und wenn man manchmal so denkt, Mensch, das habe ich der da nun gerade vorgestern am Telefon gesagt. Wann fängt man an, über dieses Thema Demenz offen mit demjenigen zu sprechen, den es eventuell betrifft? Gibt es da irgendwie eine Faustformel oder sucht man sich erst einen Arzt? Sind Sie vielleicht von der Pflegekasse, von der Pflegeberatung da auch ein Ansprechpartner? Was tue ich als Angehöriger, der so eine Vorahnung hat?
Also es ist schwierig, weil es natürlich auch auf den Menschen ankommt, den es betrifft. Also den perfekten Zeitpunkt, denke ich, gibt es da nicht. Allerdings finde ich trotzdem, dass die Diagnose an sich sehr, sehr wichtig ist, damit sich die Angehörigen auch einfach die Veränderungen, die veränderten Charakterzüge auch einfach erklären können, woran es liegt. Dass es nicht an einem persönlich liegt, dass man nichts falsch gemacht hat, sondern dass es einfach die Erkrankung mit sich bringt.
Ist trotzdem also die Vorstellung, ich würde jetzt gerne etwas machen, was wir so nicht so wirklich abgesprochen haben. Und zwar haben wir einen ganz lieben Kollegen, einen Podcast-Kollegen hier in unseren Reihen. Das ist der Johannes Winkelmeier, der uns hier ganz toll technikmäßig betreut. Erstmal an dich, Johannes. Hallo, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, die Runde.
Und wir hatten es kurz vorher abgesprochen, dass du bereit wärst, auch über deine persönlichen Erfahrungen zu sprechen. An der Stelle würde ich dich gerne mal dazu holen. Dein Vater war demenzkrank. Wie war das bei euch? Wann habt ihr gemerkt, da passiert irgendwas? Kannst du das irgendwie mal beschreiben?
Ja, also ich bin ja auch in der Beratung tätig, aber wenn man privat betroffen ist, eine ganz andere Geschichte. Ich habe gemerkt, oder die Familie hat sehr, sehr spät gemerkt, die Erkrankung. Eher Nachbarn, Freunde, Bekannte, die haben gemerkt, ja, mit deinem Vater ist irgendwas nicht mehr so wie früher. Und es war dann gar nicht so einfach, das Thema in der Familie anzusprechen oder beim Vater anzusprechen, also auf Defizite hinzuweisen. Und es war schon ein schwieriger, langer Prozess. Ich kann mich noch gut an die Begutachtung auch des MDKs erinnern. Weil da geht es wirklich um die Defizite. Ja, es wird abgefragt, wo gibt es einen Hilfebedarf, was läuft nicht mehr so. Und das war sehr, sehr ergreifend. Also mein Vater hat geweint, meine Mutter hat geweint, als pflegende Angehörige. Ich war auch den Tränen nahe. Also wenn man über Defizite spricht und der Demenzkranke, der merkt es ja, die Defizite, ja, und er möchte ja stark sein. Und am Schluss hat auch noch die Gutachterin geweint. Also war wirklich eine Weinrunde, aber es war wirklich sehr auch wichtig, das Gespräch. Und danach ging es auch besser, die Erkrankung zu verstehen. Und mein Vater hat sich auch leichter getan, dass mir das auf dem Tisch auch ist, ja, dass die Erkrankung gibt und auch die Diagnose gibt.
Johannes, Defizite, ein gutes Stichwort. Da komme ich auf Sie, Herr Proske, und du hältst dich gern bereit. Ich habe mit Sicherheit noch die eine oder andere Frage an dich. Und zwar, Herr Proske, Sie haben mal diesen Vergleich gemacht, Butterbrot und Demenz. Und da ging es letztendlich auch um Defizite, aber auch um Stärken. Können Sie uns das kurz erläutern?
Ich muss jetzt ehrlich sagen, Sie müssen mir jetzt helfen. Ich habe schon
Ja,
so
ich
viele
helfe Ihnen.
Videos gedreht.
Ja, ich weiß, Sie
Das ist
haben
jetzt
wirklich.
nur Überschrift, die bringt es jetzt
Ja,
nicht zusammen.
nein,
Was habe ich
genau,
da erzählt?
es ging um die Handlungsschritte, die
Ah
man
ja.
benötigt, um ein
Ah ja.
Butterbrot zu schmieren.
Genau.
Ich hätte tatsächlich die Zahl genannt, die Sie im Video sagten, so, ja, 7 bis 8.
Ja.
Es
Okay,
sind
jetzt bin ich wieder dabei.
70, oder?
Ja, genau. Also es ist so, was wir alle miteinander nicht verstehen, dass den Alltag zu bewältigen für einen an Demenz erkrankten Menschen unvorstellbar kompliziert ist und herausfordernd. Wir tapsen, muss ich fast schon sagen, durch den Alltag, wir Gesunde, und nehmen gar nicht wahr, was unser Gehirn da leistet, was alles zu tun ist. Und an dem Beispiel Butterbrot streichen habe ich das mal versucht klarzumachen. Die Frage nämlich, wie viele Handlungsschritte sind nötig, um ein Butterbrot zu streichen? Und wenn ich das verwende, ich auch oft in Vorträgen und Schulungen, dann kommt meistens raus, 5, 7, 10, 15 Handlungsschritte vielleicht. Und wenn man sich mal die Mühe macht, und das habe ich dann, jeden einzelnen Handlungsschritt zu fotografieren, dann kommt man drauf, dass das deutlich über 80 Handlungsschritte sind. Und da ist man sehr verwundert. Und wenn man das dann mal überträgt auf den Alltag, was das bedeutet für einen an Demenz Erkrankten, dem geht es nämlich nicht mehr so von der Hand, weil wir, die wir gesund sind, sind in, man könnte sagen, Handlungsautomatismen eingebettet. Wir machen es halt einfach. Und bei einem Demenzerkrankten geht genau das nicht mehr. Und diese Exekutivfunktion, so heißt es im Fachjargon, ist dann da eingeschränkt. Und es geht schon los, dass es passieren kann, dass ein Demenzerkrankter sich komplett anzieht, nur einen kleinen Fehler macht, die Unterhose hat er oben drüber. Und dann hat er also im Ablauf ein Problem, oder der BH ist oben drüber angezogen. Und so kann es passieren beim Butterbrot, bei 70, 80 Handlungsschritten. Sie machen da kleine Fehler und dann kommt halt am Schluss kein Butterbrot raus. Oder sie schmieren sich die Butter mit dem Finger auf das Brot. Oder sie essen das Brot ohne Butter. Also viel Probleme können entstehen, ja, weil das, der Alltag sehr kompliziert ist. Und heute in der digitalisierten Zeit noch viel komplizierter geworden ist.
Und dennoch sollte man, glaube ich, die Stärken sehen, die dahinter stecken. Wenn das Butterbrot mit dem Finger geschmiert ist, fehlt halt einfach nur das Messer. Das heißt, ganz viele andere Dinge konnten noch stattfinden. Ja, genau. Ist das so eine Denkweise, die man vielleicht sich überlegen sollte anzunehmen?
Ja, da bin ich genau bei Ihnen. Also das erste Mal, wenn man vielleicht als Angehöriger sieht, oh Gott, die Mama, jetzt hat sie die Unterhose oben drüber. Dann wird man erst mal denken, oh Gott, jetzt hat sie schon wieder ein Defizit, jetzt muss ich mich noch auch darum kümmern. Man müsste genau den anderen Ansatz gehen und sagen, wow, die Mama kann sie nur komplett anziehen. Sie hat nur einen kleinen Fehler von vielleicht 150 Handlungsschritten. Genauso beim Kuchenbacken, der Kuchen schmeckt vielleicht nicht mehr so, dann hat sie nicht ein Defizit, sondern eine Riesenressource. Und jetzt gilt es, die ganz persönliche Haltung dazu zu verändern. Und beim Anziehen würde ich jetzt zum Beispiel sagen, vielleicht können wir dem begegnen, indem man die Kleidungsstücke nacheinander hinlegt und sagt, also Mama, da fängst du an und da ist das Ende und dann wird sie sich nach wie vor selber anziehen können. Also es liegt in einem großen Maß an uns, das Milieu, den Umgang, den Alltag so zu gestalten, dass ein an demenzerkrankter Mensch nicht fehlgeht und sich trotzdem vollwertig fühlt.
Ich muss noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen. Herr Lücke, welche Symptome hat eigentlich so eine Demenz oder kann eine Demenz haben? Ich denke, das ist auch ganz individuell, ne?
Es ist definitiv eine individuelle Sache. Es sind zum Teil sind es einfach ein gestörter Tag-Nacht-Rhythmus, dass ich an Demenz erkrankte, ein Stück weit, sage ich mal, wie in einer anderen Zeit fühlen, dass sie denken, sie sind noch berufstätig, möchten aus dem Haus gehen, kriegen das mit, ich sag mal, morgens, mittags, abends nicht mehr auf die Reihe, können sich ganz, ganz gut erinnern an Dinge, die, ich sag mal, vor 20, 30 Jahren passiert sind. Haben aber Probleme mit dem Kurzzeitgedächtnis, dass sie, wenn man darüber spricht, Mutti, Omi, was hast du denn heute zu Mittag gegessen, dass sie da keine Antwort drauf finden können.
Wenn ich solche, ich sage jetzt einfach mal, Veränderungen, in Anführungszeichen Defizite, Herr Proske, feststelle bei meinem Angehörigen, bei meiner Mutter, meinem Vater, meinem Freund, wie auch immer, sind Sie als Demenzberater dann der Richtige? Könnte ich Sie anrufen und sagen, Mensch, ich habe da irgendwie das Gefühl, da ist irgendwas. Helfen Sie mir weiter? An wen wende ich mich in dem Stadium am besten?
Also grundsätzlich denke ich, ist es enorm wichtig, sich Wissen anzueignen. Also Sie gehen nicht in den Urlaub nach Rom, ohne sich vorher einzulesen und sich ein Buch zu kaufen und sich kundig zu machen. Und so sollte es eigentlich bei dem Thema erst recht sein. Und ich erlebe leider genau das andere. Da stolpert man dann in die Krankheit und ist dann völlig überfordert. Und dann, wenn es gar nicht mehr geht, wenn alles kollabiert, dann erst holt man sich leider oft viel zu spät Hilfe. Ja, Wissen hilft pflegen auf jeden Fall und ich werde da durchaus und bin da auch Ansprechpartner für viele Menschen, die dann auf mich zukommen, die bei Vorträgen dann danach auf mich direkt zukommen oder öffentliche Fragen haben. Habe da ja auch ein Buch dazu geschrieben, der Demenzknigge. Oftmals begleite ich Familien selber zu Hause und versuche da dann zu intervenieren. Und ich merke immer wieder, welche große Not es herrscht und wie viel Unwissen. Und ja, wir alle, die wir beraten in dem Bereich, sind da, glaube ich, sehr, sehr hilfreich und nötig.
Herr Lücke, Sie von der Pflegekasse, Sie sind Pflegeberater. Ich kann mir vorstellen, dass für viele Menschen, pflegende Angehörige, der Schritt, an Sie ranzutreten und zu sagen, ich bin total im Eimer, ich brauche eine Entlastung, dass das, glaube ich, echt schwierig ist. Klären Sie auch auf im Vorfeld und sagen, das ist überhaupt nicht schlimm. Ja, Sie sind pflegende Angehörige, das ist eigentlich ein Fulltime-Job. Sie dürfen sich ausruhen und wir haben die Angebote dafür?
Wir versuchen es zu erklären, wir auf die Angehörigen auch zuzugehen und sagen, wann immer irgendwas ist, wenn irgendwo Fragen bestehen, wenn man sich überlastet fühlt, wenn man auch einfach mal jemanden, ich sag mal, zum Auskotzen braucht, wenn man sich einfach aussprechen möchte, da sind wir natürlich auch Ansprechpartner. Wir versuchen es, wenn ein Pflegegrad gestellt wird, schon ganz, ganz früh, sobald wir es mitbekommen, darauf auch, einzuwirken, uns als Ansprechpartner anzubieten. Natürlich stecken wir auch nicht in den Köpfen der Menschen drin und wissen nicht, was passiert, wann die sich wirklich melden. Ne? Wir gucken, dass wir, wenn jemand in der laufenden Betreuung, in der laufenden Pflegeberatung ist, dass man so, alle 3 bis 4 Wochen auf jeden Fall telefoniert, dass man miteinander spricht, wie geht es dem Pflegebedürftigen selber, wie geht es den Angehörigen mit der aktuellen Situation, was gibt es vielleicht Neues, was ist in den letzten Tagen, letzten Wochen passiert, dass man darüber versucht, auch die Situation zu unterstützen, was auch immer vorgefallen ist. Ne?
Sind Sie da auch so ein bisschen Psychologen vielleicht? Oder können Sie so ein bisschen unterstützen? Oder reicht es vielleicht einfach zu sagen, wir sind fachlich für Sie da, wir helfen Ihnen da?
Ich glaube, Psychologe ist ein bisschen weit gegriffen. Es ist einfach ja die Erfahrung, die wir mitbringen, wo wir auch erklären können, wo es vielleicht herkommt, eine Demenz, wie man mit Leuten, die an Demenz erkrankt sind, auch spricht, wie man sich verhält, dass man die Person einfach ernst nimmt, dass man versucht auch kleine Schritte, wie Herr Proske schon sagte, selber machen zu lassen, wie das An- und Auskleiden, wie eine Hilfe beim Tischdecken oder sowas, ne? Weil auch Demenzerkrankte sich ja wie jeder von uns auch wertgeschätzt fühlen möchte.
Herr Proske, Sie hatten gerade noch mal für keinen sichtbar, nur für mich den Finger gehoben.
Ja, ich glaube, was mir auch sehr wichtig ist, weiterzugeben, dass es ein sehr gutes Leben auch nach der Diagnose Demenz geben kann. Leider wird das sehr negativ transportiert in der Presse und man sieht immer nur das Negative. Dieser neue Film mit Anthony Hopkins möchten gar nicht anschauen und gar keinen pflegenden Angehörigen empfehlen, weil er nur Negatives und Trauriges transportiert. So muss es nicht sein. Und dass man auch mit der Diagnose Demenz sehr gut leben kann und wenn alle in die richtige Richtung gehen und weisen, kann es ein Wundergute. Natürlich wäre es besser, wenn man es nicht hätte, aber eine Zeit gestalten, die wertvoll für alle Beteiligten sein kann. Und das ist mir auch ganz wichtig, dass man da immer wieder darauf hinweist. Und dazu ist eben auch ein nötiges Wissen von Vorteil.
Dann nehmen Sie mich mal ein Stück mit auf den richtigen Weg im Umgang mit dieser Krankheit, weil ich muss Ihnen wirklich sagen, und ich sage es nochmal, vor diesem Podcast hatte ich mit Demenz überhaupt nichts zu tun und es war für mich eine Krankheit, wo ich dachte, da habe ich richtig Schiss vor. Ja, da habe ich Angst vor meinen Verstand, also mein Geist, mein Erinnerungsvermögen, das alles zu verlieren. Deswegen beschreite ich gerne mit Ihnen diesen Weg, dass Sie mir und vielen anderen vielleicht auch so ein bisschen die Angst nehmen. Wie denkt denn oder wie empfindet sich ein Demenzkranker denn selber? Kann man da was zu sagen, Herr Proske?
Ja, manches ist natürlich schwierig, absoluter Sicherheit klarzumachen. Oft geht es ja nur durch Beobachten. Also in der ersten Phase der Demenz wird man wirklich auch nachfragen können, wie es ihm denn geht und sich da annähern. In der späteren Verlauf der Demenz können Sie ja nicht mehr nachfragen. Und ich würde es dann auch tatsächlich so aufteilen, so in dieser Zeit, wo ein Demenzerkrankter merkt, dass er sich verändert. Und natürlich merkt er das, weil diese Frage kommt immer wieder auf. Klar, so wie Sie auch merken, dass Sie einen schlechten Tag haben, so merkt das natürlich genau. Da gilt es eben, adäquat mit ihm umzugehen, ihn nicht aufs Glatteis zu führen, nicht abzufragen, du Papa, was haben wir denn heute Mittag gegessen? Wen wollen wir denn heute Nachmittag treffen? Und wenn er dann Fehler macht, zu korrigieren, na Papa, jetzt sag's doch mal schön. Ja, wie haben wir denn das nicht so gemacht? Also so diese infantile Art und Weise, wie man dann manchmal mit ihm umgeht, das ist natürlich auch erniedrigend. Und interessant ist, dass ich auch ganz oft feststelle, kaum hat jemand eine Diagnose, geht man anders mit ihm um, als wenn er doch gesund war vorher. Das ist das eine. Also in dieser Anfangszeit der an Demenz Erkrankten sind wir sehr gefordert. Vor allen Dingen, weil er selber dann oftmals in sehr emotionale Notstände kommt, Aggressivität zeigt, vielleicht auch Rückzugstendenzen, Depression, weil er eben damit umgehen muss mit dieser emotionalen Notlage. In der späteren Phase würde ich sagen, geht es dann wieder viel leichter. Weil dann reflektiert er nicht mehr, dass er solche Defizite hat. Und das hat der Herr Lücke vorhin sehr schön gesagt. Er taucht dann tatsächlich ein in die alte Vergangenheit und fühlt sich vielleicht noch jung, dynamisch. Ja, und ich würde dich ja gleich heiraten. Komm doch mal her, gib mir mal ein Bussi. All diese ganzen Geschichten, die da sind. Da wird dann vielleicht sogar der Sohn plötzlich zu einem Freund. Ach, Sie gefallen mir, kommen Sie doch mal her. Also da bedarf es dann plötzlich einer ganz anderen Umgangs, wenn er dann, der Betroffene, das nicht mehr reflektiert. Und so lässt sich es letzten Endes nicht auf ganz genau einzelne Sachen reduzieren. Ich habe ein paar so Leitlinien, die ich immer wieder zitiere. Vielleicht kommen wir da später noch drauf.
Ja, unbedingt.
Mit diesen Leitlinien, glaube ich, können alle sehr gut arbeiten, mit den Betroffenen sehr gut umgehen. Da wären schon mal so Basiswerkzeuge. Aber wie der Herr Lücke schon gesagt hat, kennst du einen Menschen mit Demenz, dann kennst du genau einen Menschen mit Demenz. Mhm. Und diese Individualität ist halt auch sehr wichtig zu respektieren.
Johannes, schalt dein Mikro scharf. Du kommst ins Spiel. Einerseits natürlich professionell, beruflich in der Pflege oder in der Beratung eben auch tätig. Auf der anderen Seite war dein Vater an Demenz erkrankt. Wie war das für dich, für euch, für deine Familie, auf einmal zu sehen, da geht nichts mehr? Konntest du dann auf einmal umswitchen und sagen, ach ja, wir nehmen das mal ganz leicht und locker?
Nein, leicht und locker sicher nicht. Nein, also es ist ein langer Prozess, obwohl ich eigentlich Profi bin. Ja, ich habe lang mit Demenzerkrankten gearbeitet, aber wenn es dein eigener Vater wird, ist das alles nichts mehr wert. Ganz andere Situation. Ja, es gab diese Wesensveränderung. Das hat mich schon sehr, sehr mitgenommen. Also wenn dein Vater ganz anders tickt, ganz sich anders verhält, aggressiv ist, mich selber als Sohn nicht mehr kennt, was der Markus Bloske auch schon gesagt hat, den Sohn nicht mehr kennen, sich selber im Spiegel nicht mehr kennen oder ja auch nur so ein Ereignis, wo dann wirklich in der Früh um 3 meine Haustür klingelt und mein Vater vor der Tür steht und sagt, komm mit, bei mir liegt eine fremde Frau im Bett, ja. Komm mit sofort, also Angst, ja, wirklich eine Panikattacke.
Und die fremde Frau war nicht erfunden, es war deine Mutter, ja?
War meine Mutter, ja. Und damit umzugehen, ist nicht einfach, aber da wieder auf Augenhöhe begegnen, auch was Markus Broske schon gesagt hat, also auf Augenhöhe begegnen, nicht von oben herab und nicht den Finger zeigen und sagen, ja, Schmarrn, da liegt keiner im Bett, das ist deine Frau. Also da muss man wirklich aus der Situation rausgehen. Ja, aber es ist nicht einfach, ja. Das ist wirklich, und jeder Fall ist anders, aber mit der Wesensveränderung umzugehen ist nicht einfach, und da braucht man wirklich auch, ich finde schon immer von außen Unterstützung von der Alzheimer-Gesellschaft, von der Pflegeberatungsstelle, also wirklich frühzeitig Unterstützung holen. Wie gehe ich mit der Erkrankung um, mit der Wesensveränderung um, und was ist der richtige Weg?
Herr Lücke, da kommt das Thema Hilfe für pflegende Angehörige ins Spiel, ja eigentlich schon ganz früh. Also so dieses Gefühl, boah, ich muss mit so vielen Dingen, mit dieser Wesensveränderung umgehen, was einem ja unheimlich, kann ich mir vorstellen, einem total ans Herz geht. Können Sie da schon ansetzen als Pflegekasse oder kann die Krankenkasse da irgendwas für mich tun? Gibt es Seminare? Was kann man machen? Selbsthilfegruppen?
Ja, gibt es definitiv. Also wie Sie selber schon sagen, Selbsthilfegruppen für Angehörige ist einfach ein gutes Thema, um sich ja als Betroffener einfach auch auszutauschen. Was hat man erlebt? Was haben andere Leute erlebt? Kann man sich daher vielleicht daraus auch schon Tipps und Anregungen holen zum Umgang? Andererseits finde ich es ganz ganz wichtig, auch die Angehörigen selbst zu entlasten, weil Pflege ist herausfordernd, Pflege mit dementiell Erkrankten ist nochmal herausfordernder, weil je nachdem, in welchem Stadium die Krankheit auch ist, kann es nahezu eine 24-Stunden-Betreuung werden. Und da besteht dann halt auch das Risiko, dass man vieles aufgibt, dass man Kontakt zu Freunden abreißen lässt, weil man es einfach nicht schafft, dass man Hobbys aufgibt, seine Berufstätigkeit auch zurückfährt, was dann auch dazu führt, dass man selber in finanzielle Engpässe geraten kann. Und ich denke, da müssen auch wir als Pflegekasse auch ansetzen und Möglichkeiten aufzeigen, wie zum Beispiel Tages- und Nachtpflegeeinrichtungen, die zum Teil auch auf Demenz spezialisiert sind, die teilweise auch ihre Einrichtung so aufgebaut haben, die Wohnung so eingerichtet haben, wie es vielleicht in den 70er, 80er Jahren auch der Fall ist, dass sich die Erkrankten auch wohlfühlen dort. Dass man auch Entlastungsleistungen in Anspruch nimmt, sei es nun mal, dass ein Pflegedienst kommt und beim Putzen oder sowas hilft, ne? Oder mal mit spazieren geht. Das sind so einfache Möglichkeiten.
Das heißt, durch die Pflegeversicherung hat ein Demenzkranker und durch den Pflegegrad auch Anspruch auf gewisse Leistungen, je nach Pflegegrad. Wer stellt denn das überhaupt fest? Also macht das erstmal ein Arzt, der sagt, oh, da liegt eine Demenz vor? Oder wie läuft dieser Prozess ab, dass ich dann einen Pflegegrad beantragen kann?
Also der Pflegegrad, der kann im Prinzip von jedem beantragt werden. Das erfolgt bei den Pflegekassen. Das kann schon telefonisch erfolgen, aber man braucht dann natürlich immer noch ein Antragsformular, um halt abzuklären, wer ist Ansprechpartner bei der Begutachtung, wo findet die Begutachtung statt und wenn es zu einem Pflegegrad kommt, welche Leistung ist vielleicht auch gewünscht. Ne? Da gibt es ja vielschichtige Möglichkeiten, auch vom Pflegegrad abhängig. Also ich sag mal, die große Grenze ist ja zwischen Pflegegrad 1 und Pflegegrad 2 bis 5. Wo ja ganz, ganz viele Leistungen ab dem Pflegegrad 2 dann auch hinzukommen.
Wie ist denn das, wenn so ein Betroffener so eine Untersuchung ablehnt? Also der sagt, ich habe nichts, ich mache das nicht. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit? Können Sie mir da irgendwie behilflich sein, dass man ihn vielleicht doch begutachtet und zumindest Leistung, was macht man dann?
Das ist natürlich sehr, sehr schwer, weil gerade auch die Begutachtung ja nur eine Momentaufnahme ist, ne? Schön wäre es natürlich, wenn der medizinische Dienst vielleicht mal einen ganzen Tag begleitet, dass er mal schaut, wie ist die Situation, wie verhält sich jemand. Aber das ist natürlich leider auch nicht leistbar, ne?
Ja, also das heißt unbedingt Sie als Ansprechpartner oder die Pflegeberater in Anspruch nehmen, alles fragen, alle Möglichkeiten durchgehen, auch alle Ängste vielleicht einfach äußern und es wird sich ein Weg finden. Herr Proske, der Demenzknigge. Also ich muss ja sagen.
Stopp.
Ja?
Mir fällt gerade zum medizinischen Dienst eine Situation ein.
Ja, bitte.
Es tut mir leid, aber ich muss es loswerden.
Gerne.
Da ging es eben auch um die Feststellung des Pflegegrads und ich habe gesehen, da war in einer Alten- und Pflegeeinrichtung war der MDK da, der eben diesen Pflegegrad feststellen sollte. Und die Dame kommt raus und ich gehe zu der Dame, die dort lebt in dem Zimmer, sage ich, wer war denn das? Du sagst, das war der Fleischbischau.
Oh Mensch, aber genau das ist, ich wollte eh nicht auf dieses Thema nämlich kommen, denn in Ihrem Buch, dem Demenzknigge, ja, und Knigge steht ja für gutes Benehmen. Ich habe in vielen Videos, die ich mir von Ihnen angeschaut habe ich auch sehr viele, ich sag mal, leicht versaute Sachen festgestellt, die nicht nur Sie äußern, sondern eben auch die an Demenz Erkrankten selber. Die sind, ich fand immer so, aufs Wesentliche reduziert, auf den Punkt witzig, ja, und zum Teil mit scharfem Humor. Da ging es zum Beispiel um die Verabschiedung. Sie haben sich von einer Dame verabschiedet und Sie sind ja auch körperlich mit den Personen, kommen Ihnen nahe und drücken die Hände und die zog Sie an sich ran und spitzte die Lippen und da sagten Sie, Mensch, das ist ja eine richtige Sexbombe. Also da geht es auch richtig heiß her, ne? Ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen.
Ja, ich meine, es kommt natürlich immer darauf an, wann man was sagt und wie man es sagt. Da braucht man gar nicht reden. Nicht jeder möchte so angesprochen werden. Was ich merke, dass an Demenzerkrankte per se Hochbetagte irgendwann mal so geschlechtslos behandelt werden. Es bleiben Männer, es bleiben Frauen und Ich als Mann kann natürlich dieser Geschlechterrolle sehr gut begegnen. Eine Frau möchte, auch wenn sie hochbetagt ist, noch als Frau wahrgenommen werden, begehrenswert. Und auch wenn wir beide wissen, es ist nur ein Spiel, möchte sie als Frau behandelt werden. Und wenn ich sage, Frau Huber, Sie schauen aber hey gut aus, Sie sind ganz schön aufbrezelt, suchen Sie sich noch einen Mann oder was ist los? Ja. Dann, wie sie plötzlich wächst. Ja, das ist was ganz, ganz Wichtiges. Also ja, es gehört, und das muss jetzt nicht versaut sein, ich würde jetzt eher sagen normal. Ja, also nur weil jemand hochbetagt ist, ja, wo kommen wir alle denn her? Sexualität, das Sterben, all diese Tabuthemen, die da immer wieder auftauchen, die sind für den Menschen nicht tabu. Er kommt raus, er ist Mensch wie wir. Wie kommen wir dazu, ihm das vorzuenthalten? Weil wir ein Problem damit haben, wollen wir es ihnen nicht geben. Das ist eigentlich nicht gerecht.
Ich habe das Gefühl, dass Demenzerkrankte, und das habe ich erst, seitdem ich mich mit dieser Sendung wirklich oder mit diesem Podcast beschäftigt habe, mit dem Thema, ich habe das Gefühl erlangt, dass Demenzerkrankte eigentlich ausschließlich aufs eigene Wohlbefinden aus sind. Die können für ihr Wohlbefinden sorgen, ob das ein versauter Witz ist, ob das eine Berührung der Hand ist, ob das eine Geschichte ist, ob das lautes Singen ist, auch wenn man es nicht kann. Ist das so? Haben die ein unheimliches Bauchgefühl und demnach handeln sie, Herr Poska?
Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Also sie sind sehr, sehr unmittelbar, sie sind sehr in der Körperlichkeit und all diese begrenzenden, beschneidenden Denkstrukturen von uns gesunden, Moral, Ethik, das geht dann oft verloren. Das tut man, das darf man doch jetzt nicht. Und wenn es nicht schmeckt, dann sagt er auch, den Scheiß, den kannst du wegschmeißen. Das kannst du Kurfressen geben oder wie auch immer. Ja, die sind da ehrlich, einfach roh, ehrlich, ganz unmittelbar im Augenblick. Ob sie für sich selber sorgen können, also jetzt
für ihr Wohlbefinden,
sage ich mal. Für das Wohlbefinden. Die würden sicher dann die Hand nehmen von jemand und drücken und so, komm mal her zu mir, Bussi, Bussi. Und dann anderen, den sie eben nicht leiden können, wo sie früher vielleicht, ja, dem muss man jetzt entsprechend Rechnung tragen, würden sie heute von sich weisen und würden sagen, geh nur zu, mit dir kann ich nichts anfangen. Da sind die ganz klar, ja, könnte man so formulieren, sie können in dem Augenblick für ihr Wohlbefinden sorgen.
Lassen Sie uns noch kurz über die Leitlinien sprechen, die man ja auch in Ihrem Demenzknigge nachlesen kann. Was sind das für Leitlinien grob?
Also ein Vorschlag, den ich Ihnen mitgeben möchte, das ist der folgende Satz: Menschen mit Demenz brauchen Bernardiner, keine Pinscher. Wenn Sie jetzt mal die Attribute eines Bernardiner überlegen, stark, groß, hat immer Leckerli dabei, vielleicht eine kleine Schokolade, der ist der Fels in der Brandung, er ist gemütlich, er ist gelassen, der regt sich nicht gleich auf, er spricht tief und langsam. All diese Attribute sind eigentlich wunderbar. Und jetzt nehmen Sie mal so eine typische Fußhupe, nichts gegen diese Hunde, aber diese Unruhe, die die in sich tragen, das ist fatal von einem Demenzerkrankten. Denn Sie müssen wissen, Menschen mit Demenz gehen mit uns in Resonanz. Fachlich heißt es dann, das sind Spiegelneuronen. Sie gehen also mit ihrer Umgebung in Resonanz. Und wenn Sie hektisch auftauchen, dann wird auch ein Demenzerkrankter gehektigt sein. Und Sie bekommen genau das gespiegelt. Also insofern holen Sie Ihren ganz persönlichen Bernardiner raus. So, das wäre mal so der erste Satz, den ich Ihnen mitgeben möchte. Ich hoffe, der ist greifbar für Sie, was ein Bernardiner transportiert.
Ja, absolut. Also ganz toll, muss ich wirklich sagen. Kann ich mir richtig gut vorstellen. Ich kann mich als Bernardiner noch nicht so vorstellen, aber ich habe eben auch noch nicht mit einem Demenzerkrankten zu tun. Johannes, dich noch mal kurz mit reinzunehmen. Hättest du dir in der Phase, als dein Vater an Demenz erkrankte und ihr sicher wart, das ist die Krankheit, hättest du dir diesen Podcast gewünscht? Konnten wir dir schon irgendwie behilflich sein? Kommt das nah? Oder welche Fragen können wir vielleicht noch stellen, können wir noch besprechen, um den Zuhörern weiter zu helfen?
Ja, für meine Mutter wäre es super gut gewesen. Ja? Also von extern mal was zu hören, also nicht über den Sohn und auf jeden Fall hilfreich. Und ja, ich finde, Umgang mit Demenz ist total wichtig. Ja. Also der Bernardiner gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ja, das stimmt, das trifft es wirklich auf den Punkt. Ja. Ruhig zu sein, nicht oft den Finger zu heben, nicht mit langen Sätzen sprechen. Also große Sätze, große Ankündigungen machen bei Demenzerkrankten. Also morgen um 14 Uhr ist der Termin beim Arzt, dann eine Stunde später wieder, morgen ist der Termin. Also wirklich erst kurz vorher informieren, in kurzen Sätzen sprechen, nicht so oft widersprechen. Also ist nicht einfach für einen pflegenden Angehörigen, aber ist sinnvoll auf jeden Fall. Und viel Liebe geben, finde ich auch ganz wichtig. Ja. Liebe, Berührung und Humor. Humor finde ich immer, ist ja Markus Broski, also sein Hauptthema, aber ich habe selber auch gemerkt, mit Humor kann man mehr erreichen, als wie mit vielen Fragen oder mit dem Finger heben und das hast du nicht richtig gemacht.
Herr Broske, ist es das eigentlich vielleicht auch, soll man mitspielen? Soll man ja nicht unbedingt eine Rolle spielen, aber wenn der Demenzkranke sagt, gib mir mal den Löffel und er meint aber das Messer, dass man ihm dann halt einfach das Messer gibt, obwohl es ein Löffel ist.
Unbedingt. Also es geht darum, dass die Not dieser Menschen gerade auch emotional einfach greifbar ist und die sind in einem emotionalen Notstand und was ihnen sicher nicht hilft, ist eben der erhobene Zeigefinger, dieses ständige Korrigieren und Meinen, ähnlich wie wir es bei Kindern machen würden, der wird es schon noch lernen. Nein, er wird es eben nicht mehr lernen. Es ist oftmals vorbei und es gilt, das zu respektieren. Ich würde dann eher sagen, nicht korrigieren und sagen, bitteschön, da hast du's. Ja, ich muss ja nicht korrigieren in dem Augenblick, sondern man kann es ja umschiffen und die Situation retten. Und Sie müssen doch nicht fragen, was haben wir denn heute Mittag gegessen, Papa? Ja, da fragen Sie einfach, und hat es geschmeckt? Reicht doch auch. Also oftmals geht es um kleine Änderungen der Kommunikation, die belastende Situationen dann gar nicht auslösen. Und darum geht es in einem großen Maß auch.
Ja, Herr Lücke?
Ja, genau. Da kann ich nur zustimmen. Vielleicht auch, dass man sich dann viele Dinge auch einfacher macht, wenn man darauf reagiert. Weil Konflikte heraufzubeschwören mit einem Demenzerkranken ist einfach nicht gut. Vielleicht auch einfach noch damit vielleicht viel mit Ja-Nein-Fragen antworten und die Zeit auch zum Antworten lassen. Das ist vielleicht noch ein ganz ganz hilfreicher Tipp in meinen Augen.
Mal so eine ganz platte Frage. Wenn ich als pflegender Angehöriger gerne in den Urlaub fahren möchte, kann ich auch mit so einer Bitte, mit so einem Wunsch an Sie, an die Pflegekasse herantreten, an den Pflegeberater oder kann sagen, ist das möglich? Geht das? Und Sie können mir da auch weiterhelfen?
Auf jeden Fall. Sie können erstmal mit jeglichen Fragen an uns in der Pflegeberatung herantreten. Und es gibt von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft die Möglichkeit von einem, ich sag mal, betreutem Urlaub, wo es Anbieter gibt, die speziell auch auf die Bedürfnisse dieses Urlaubsangebots zugeschnitten haben, dass es eine Betreuung für dementiell Erkrankte gibt in diesen Urlaubsorten. Die findet man auf der Homepage der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft, da kann man sich erkundigen. Und da gibt es Möglichkeiten deutschlandweit im Prinzip, die das anbieten.
Also wir halten mal fest, man ist nicht allein als pflegender Angehöriger, man ist nicht allein als Demenzerkrankter. Es gibt da Hilfestellungen, man muss nur drüber sprechen, man muss nur fragen und man muss sich an die richtige Stelle wenden. Herr Broske, Sie müssen mir jetzt nochmal verraten, Sie hatten 20 Jahre eine Metzgerei und jetzt sind Sie Humortherapeut. Wie kommt denn das zusammen?
Ja, wie geht das zusammen? Ich glaube, per se bin ich anfällig, gehe gern mit Menschen um. Und dass man in einer Metzgerei reingeboren wird, da kann man ja nichts dafür. Und wie es so ist, in kleinen Handwerksbetrieben, man macht halt das, was vor einem lag letzten Endes. Und die Familie erwartet es natürlich. Dass wenn man sich dann freischwimmt, dann geht man vielleicht auch andere Wege. Und so war es bei mir. Aber letzten Endes hilft mir das in einem großen Maß. Denn diese Prägung als Handwerker, als Kaufmann, als einer, der mit zwei Händen gearbeitet hat, kann natürlich oftmals an Demenzerkrankte wunderbar abholen, weil ich kann mitreden. Und wenn ich jetzt einen Bauer habe, der mal Landwirt war und der jetzt an Demenzerkrankt ist, dann kann ich natürlich mit seinen Worten dort abholen. Und wenn ich einen Handwerker habe, dann kann ich ihn dort abholen in seiner Biografie. Und das ist Schlagwort Biografiearbeit. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Und dazu braucht es die nötige Know-how, da braucht es das nötige Wissen und die Worte dafür. Und insofern, war das eigentlich so als erster Weg für einen Demenzberater eigentlich ideal, weil auch dieser Pragmatismus, der in mir wohnt, nicht zu fragen, wo ist das Problem, sondern wo ist die Lösung, hilft natürlich in vielen, vielen Situationen im Umgang mit den Betroffenen.
Ich glaube, wir haben nur einen ganz, ganz kleinen Teil des Demenzknigge von Ihnen, Herr Proske, ansprechen können, aber ein Teil, der mich total glücklich macht eigentlich, weil ich finde, Humor ist immer eine gute Art und Weise. Man braucht allerdings auch Fingerspitzengefühl. Man kann jetzt nicht mit schwarzem Humor auf jeden Demenzkranken losgehen. Deswegen, seien Sie der Bernhardiner, seien Sie humorvoll und holen Sie sich Hilfe. Ganz einfach, so würde ich das mal sagen. So, die Herren, das letzte Wort gilt Ihnen. Herr Lücke, gibt es noch irgendwas, was man sagen kann und sollte?
Was man sagen kann? Gute Frage. Also wenn irgendwo der, ich sag mal, wenn irgendwo der Schuh drückt, wenn irgendwas ist, wenden Sie sich an die Krankenkasse, an die Pflegekasse. Die können die entsprechenden Ansprechpartner im eigenen Haus auch vermitteln, dass man da schnellstmöglich auch eine gute Versorgung und gute Hilfe bereitstellen kann.
Herr Proske, haben Sie noch eine wichtige Sache zum Schluss?
Ich würde sagen, Selbstfürsorge ist was ganz Wichtiges, weil nur wenn es mir als pflegender Angehöriger gut geht, kann ich auch gut mit den Betroffenen umgehen. Insofern achten Sie auf sich selber, weil nur dann können Sie auch achtsam mit den Betroffenen umgehen. Das wäre es von mir.
Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass wir uns kennenlernen durften. Thorsten Lücke, Pflegeberater bei der Pflegekasse der KKH und Markus Proske, Demenzberater und Humortherapeut. Herzlichen Dank an Sie, die Herren.
Gerne. Sehr gerne.
Und wie schön, dass Sie uns zugehört haben hier bei dem Podcast der Pflegekasse der KKH und FAMPLUS. Ich bin Denise Knorre-Harstrick, verabschiede mich für heute.
Gut gekümmert, Ihr KKH-Podcast rund ums Thema Pflege.